Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich freue mich auch, euch wiederzusehen, diesen wunderschönen Platz. Und ja, wir haben ein so tolles Thema heute. Es geht nämlich um den großzügigen Gott und dass dieser großzügige Gott alles in unserem Leben, alles in dieser Welt verändert. Ist das ein tolles Thema?
Jawohl.
Okay, Begeisterung ein bisschen anders aus. Also ich fand's toll. Und alles, was wir heute schon gesungen und gehört haben, geht eigentlich genau in die Richtung, dass Gott großzügig zu uns ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr so unterwegs seid, mit welchen Menschen ihr zu tun habt, aber ich bin total dankbar, dass es in meinem Leben großzügige Menschen gegeben hat. Wir waren letztes Jahr auf dem Weg zum Flieger nach München, wollten unsere Kinder besuchen, die da in Amerika leben. Alles war durchgetaktet und wir saßen da im Zug. Und was ist passiert? Der Zug fuhr nicht ab. Worst case, oder? Der Flieger wartet nicht. Wir aus dem Zug raus mit unserem Gepäck in den Bahnhof rein, vor den Bahnhofsplatz hin. Was war? Kein Taxi da. Ein Nachbar hatte uns zum Bahnhof gebracht, der war aber auch schon weg. Handy raus, Nachbar angerufen, du, Chris, wir stehen wieder am Bahnhof, kannst du uns nochmal holen, wir müssen mit dem Auto nach München. Nachbar kommt, holt uns ab und sagt, du, ich habe Zeit. Ich fahre euch zum Flieger. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich fahre euch zum Flieger. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Ist das großzügig? Also, finde ich schon. Hat einen halben Tag quasi verbracht damit, uns zum Flieger zu bringen. Ich war total dankbar. Vor einigen Jahren, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, waren wir als Familie mal in einer sehr schwierigen Situation. Wir hatten frisch gebaut und wir kamen tatsächlich in eine Situation, wo uns das Geld nicht mehr gelangt hat. Das ist ein bisschen komplexere Geschichte, die kann ich jetzt nicht komplett erzählen, aber es haben uns 100.000 Mark gefehlt. 100.000 D-Mark damals. Und ich habe, das ist viel Geld. Und ich habe davon auch erzählt, dann in einem kleineren Kreis von Vertrauten. Und dann ist da einer und sagt, du, kriegst du von mir. Ich leihe dir 100.000 Mark. Hat er gemacht, ohne Sicherheit, ohne Absicherung. Und bevor ihr jetzt zu viele Fragezeichen in euren Gesichtern habt, er hat das Geld zurückbekommen. Aber in dieser Situation war für uns das so entscheidend. Wir hatten vier kleine Kinder, könnt ihr nicht vorstellen, was. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir dieses Geld nicht bekommen hätten. Großzügige Menschen. Ein Freund von mir erzählt mir vor kurzem, dass seine Haushälterin erzählt hat, dass ihre Familie im Ausland seine nahe Verwandte eine OP braucht und das kostet viel Geld bekanntlicherweise. Und das hat die Frau richtig fertig gemacht und dieser Freund von mir sagt, du, 3.000 Euro kriegst du von mir. Schenke ich dir. Die konnte es gar nicht glauben. Unser Freund ist in Familie dann aufgenommen worden im Anschluss, ja. Was hatten die noch nie erlebt? Dass eigentlich ein wildfremder Mensch ihm so viel Geld schenkt. Leiden wäre schon krass gewesen. Aber schenken? Ich bin so froh, dass ich so viele großzügige Menschen kenne. Aber ich habe auch andere kennengelernt. Ich arbeite am Finanzamt und eines Tages kam ein älterer Herr zu mir, war schon ziemlich abgerissen in der Kleidung, so ein paar Löcher in der Hose. Ich dachte, oh, der arme Kerl. Und hat da so ein paar störliche Sachen geklärt und hat sich bitterlich beschwert, weil wir waren gerade umgezogen als Finanzamt und vorher gab es also eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, die war nicht mehr da jetzt durch diesen Umzug. Und er musste sich ein Taxi nehmen, um zu uns zu kommen. Weiß nicht, was es damals gekostet hat. Taxipreis halt ein paar Euro. Und er hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Und ich dachte, ja, okay, hat wahrscheinlich nicht viel Kohle und dann schlage ich die Akte auf und merke, dass ich einen mehrfachen Multimillionär vor mir habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mann hat Kohle ohne Ende. Der könnte sich ein eigenes Auto samt Chauffeur leisten. Aber er schimpft, weil er ein Taxi zahlen muss. Und spätestens an der Stelle merken wir alle miteinander, dass Großzügigkeit nichts damit zu tun hat, ob wir viel oder wenig besitzen, oder? Großzügigkeit hat hiermit zu tun, mit unserem Herzen. Und das ist nur die erste Seite meiner Predigt, so habe ich sie glücklicherweise gefunden. Die Frage ist, die eine, ob wir großzügige Menschen kennen oder nicht kennen, aber die andere Frage ist doch, ob wir selbst großzügige Menschen sind, oder? Das ist die entscheidende Frage, mit der wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigen wollen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle Großzügigkeit gut finden, oder? Also ist eigentlich was Erstrebenswertes. Es ist schön, großzügige Menschen um sich zu haben. Und eigentlich wollen wir auch großzügig sein, oder? Aber da gibt es so ein paar Fallen, da gibt es so ein paar Dinge, die uns davon abhalten können, Großzügigkeit zu leben und zu denken. Die können ganz unterschiedliche Natur sein, die können wir auch gar nicht alle aufzählen heute, aber oftmals hat das auch was mit Erfahrungen zu tun, mit Prägung zu tun. Auch ein Freund von mir, der hat, wir sind in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, der hat es gelernt, mit jedem Cent zu rechnen. Wenn er einkaufen geht, dann kauft er nicht das bessere Produkt, das biologische, sondern er kauft das günstigste Produkt, damit die Rechnung am Ende wirklich die günstigste ist, die er haben kann. Auch er könnte sich schon lange leisten, anders zu leben. Aber das ist so drin in den Genen, das ist so drin durch die Erziehung, durch die Erfahrung, die er gemacht hat. Meine Eltern haben den Krieg noch erlebt gehabt, den Zweiten Weltkrieg. Und als sie damals die Wohnung wechseln mussten, war ich in der privilegierten Situation, die ausräumen zu dürfen. War nicht so privilegiert. Auf jeden Fall war der Keller voll von Vorratsmitteln. Warum? Weil sie es erlebt hatten, was passiert, wenn Inflation die Vorräte auffrisst und man sich nichts mehr leisten kann. Sie bunkerten Essig und Öl und Weizen. Und ich habe gehört, es gab in Deutschland Zeiten, wo Klopapier gebunkert wurde. Kann das sein? Kann das sein? Wir merken, das ist gar nicht so weit weg, oder? Das steckt ganz tief in uns drin. Wir haben Angst. Und deshalb sind wir manchmal sehr vorsichtig und bunkern Dinge, um mehr vorbereitet zu sein. Und wie gesagt, es gibt noch viele andere Gründe, die uns von Großzügigkeit abhalten können. Philipp hat vor 5 Wochen gepredigt. Ich hoffe, die meisten von euch waren dabei. Es war auf der anderen Flussseite, da drüben in der Ilzstadt. Und er hat gepredigt darüber, wie wichtig es ist, Gottes Wort persönlich zu nehmen. Er hat darüber gesprochen, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich mich über den historischen Jesus informiere oder ob ich dem lebendigen Jesus Christus persönlich begegne, ob ich das, was im Wort Gottes steht, persönlich nehme, ob ich es persönlich lese. Und genau das ist das, was uns verändert. Und wir lesen jetzt einen ersten Text, wir hören einen ersten Text aus dem Buch Jesaja, Philipp. Wie könnte es anders sein? Jesaja 55, die Verse 1 bis 5 und André wird sie uns lesen.
Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren.
Gott lädt uns ein. Und ihr merkt, das macht einen riesen Unterschied, ob ich das jetzt historisch lese und denke, oh, 700 Jahre vor Christus hat Gott schon zu dem Volk Israel so tolle Worte gesagt und ja, hat sich so toll beschrieben. Ob ich darüber staune, nachdenke, grüble und vielleicht in Kommentaren forsche, was alles nicht schlecht ist. Oder ob ich es ganz persönlich lesen kann. Wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Komm, kauf Wein und Milch. Zahlen brauchst du nicht. Warum gibst du dein Geld aus für Brot, das nichts taugt? Dann wird es persönlich. Und ich merke, Gott selbst redet hier in mein Leben hinein. Eine ungeheure Aussage damals, 700 Jahre vor Christus, sagt Gott nichts anderes, als dass er die Quelle des Lebens ist und dass jeder, der sich an ihn wendet, nie wieder dürsten wird. Wasser ist hier Synonym für den Geist Gottes, der in unser Leben einziehen will und der uns einen ganz tiefen Frieden und ja, diesen Durst nach Leben löschen will. Das verspricht Gott, dass das passiert. Und er sagt, Israel wird die Erfahrung machen, dass Menschen auf Israel gucken und erleben, wie Gott dieses Volk versorgt und wie er durch dieses Volk die Welt heilt und verändert. Es ist eine Prophezeiung, dass Jesus Christus auf diese Welt kommen wird und den Unterschied macht und einen neuen Bund macht, einen ewigen Bund, der kein Ende hat und der uns eine Hoffnung ins Herz pflanzt, die einzigartig ist. Verheißung ohne Ende. Können wir die persönlich nehmen? Nimmst du die persönlich? Wasser für alle. Lebenswasser. Ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen egoistisch, wenn ich jetzt hier vorne stehe und Wasser trinke und ihr dürstet da so ein bisschen in der Gegend rum. Ja? Ihr seht schon ziemlich durstig aus. Deswegen gibt es Wasser für alle wirklich. Kann man das mal gerade machen? Wasser für alle? Ha? Okay. Also es gibt es Wasser für alle. Das ist nicht das Lebenswasser, aber es ist das nächstbessere. Ohne Wasser gibt es kein Leben auf dieser Erde. Ohne Wasser ist dieser Planet tot. Und so wie natürliches Leben in dieser Welt ohne Wasser nicht denkbar ist, ist geistliches Leben ohne das Wasser Gottes, ohne den Heiligen Geist nicht denkbar. Wir können alles Mögliche unternehmen, um uns Gott vorzustellen. Aber wir werden nie in Verbindung mit diesem Gott kommen, wenn er uns nicht persönlich berührt und nicht durch seinen Heiligen Geist begegnet. Und dann passiert das, was passiert, wenn wir Wasser trinken. Wir leben. Wir können überleben. Und wir haben eine unglaubliche Perspektive. Weil dieser Durst, den wir alle kennen, diese Angst, die wir alle kennen, vor Verlust, die kann nur Gott stillen. Und 700 Jahre vor Christus ist es, wie gesagt, in das Volk Israel hineingesprochen worden durch den Propheten Jesaja. Und dann passiert etwas vor 2000 Jahren, was tatsächlich die Erfüllung dieser Prophezeiung ist. Ein neuer Bund wird geschlossen. Und das hören wir jetzt von André wieder.
Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendwas vorenthalten?
Das ist eine offene Frage. Wenn Gott uns Jesus geschenkt hat, was könnte er uns noch geben? Nichts. Er kann uns nichts mehr geben als das Äußerste, an dem sein Herz hängt. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, den Gott leisten könnte, Also, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt schickt und für dich und für mich diesen Weg gehen lässt, der letztlich am Kreuz endet. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, als dass Jesus in diesen Riss tritt und sagt, ich gebe mein Leben für dich hin. Du bist so wichtig, du bist so wertvoll in meinen Augen, dass ich für dich am Kreuz mein Leben gebe. Wow. Mehr geht nicht. Und das, genau das ist passiert und genau das ist eben prophezeit worden. Warum beschäftigen wir uns so ausführlich mit dem, was Gott da tut, mit diesem neuen Bund, mit diesen Aktionen Gottes? Ich glaube, es ist deshalb so wesentlich, weil all das, was sich in unserem Leben verändern kann, niemals eine Aktion ist. Und wir alle neigen dazu, aktiv zu werden und Dinge zu tun, auf die Reihe bringen zu wollen. Aber bei der Veränderung unseres Wesens, unseres Charakters, und um nichts weniger geht es, kann es immer nur um Reaktion gehen. Da muss was sein in unserem Leben, da muss was passieren in unserem Leben, was uns anders denken und anders handeln lässt. Gott ist der Aktive. Und wenn wir durch diese Welt mit offenen Augen gehen und wenn wir hier mit offenen Augen sitzen, dann sehen wir, wie aktiv er ist und wie wunderbar er alles geschaffen hat. Und die schönste Blume blüht auf dem Feld, ob jemand draufschaut oder nicht. Gott hat sie an sich schön gemacht, weil er Freude daran hat. Und er setzt uns in diese Welt, die trotz aller Krisen und trotz all dem, worunter wir auch leiden, eine wunderbare Welt ist, in der alles zusammenspielt. Er spricht in diese Welt hinein. Durch Menschen und er gibt seinen Sohn Jesus Christus für uns hin. All das tut Gott. Er ist aktiv ohne Ende. Und jetzt geht es darum, dass wir das wahrnehmen. Dass wir das wahrnehmen und aufnehmen. Dass wir es verinnerlichen und merken, was es mit uns macht. Dass wir uns diesem Gott öffnen und seinem Geist und merken, wie gut uns das tut. Dass der Friede in unser Leben einkehrt, Kraft und eine Zuversicht, die unvergleichlich ist. Denn unser Leben wird nicht mit dem Tod enden. Der Tod ist besiegt. Und wir haben eine lebendige Hoffnung, eines Tages bei ihm zu sein. Wow! Gott ist der Aktive, deshalb kann es immer nur um Reaktion gehen. Und wenn wir das Neue Testament aufschlagen, da lesen wir ganz viel von Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben, dass sie Jesus Christus begegnet sind und es waren andere Menschen hinterher. Manchmal haben sie sogar einen neuen Namen bekommen, weil ihr Leben so komplett anders war, dass sie neu genannt wurden. Simon wurde der Fels, Petrus, ein komplett anderer Mensch. Wir lesen ein Beispiel aus Lukas 19, Vers 8.
Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben.
Zachäus, ein Zöllner, also ein Kollege von mir, ja. Allerdings nicht so ganz angesehen damals, weil er mit den Römern kollaboriert hat. Er war ein Halsabschneider und er war ziemlich einsam da. Ja, also mit dem wollte keiner was zu tun haben. Und dann begegnet ihm Jesus und holt ihn da von einem Baum runter und sagt, zu dir komme ich heute Abend zum Essen. Und ich glaube, die Menschen sind umgefallen, die sind in Ohnmacht gefallen, dass Jesus zu diesen Typen geht. Und jetzt lesen wir, wie sehr ihn die Begegnung mit Jesus verändert hat. Der war stinkreich. Der hatte Kohle ohne Ende. Vielleicht ist der auch mit dem Taxi damals zum Finanzamt gefahren und hat gemeckert, dass das so teuer ist. Aber jetzt war er ein anderer. Seine Hände haben sich geöffnet und er hat sein Vermögen, die Hälfte seines Vermögens weggegeben und er hat Leute, die er beschissen hat, um ein Vielfaches entschädigt. Hat Jesus ihm das gesagt? Hat er in die Klausur genommen, du, da morgen, gell, dann musst du mal richtig zeigen hier, dass er was anders geworden ist in deinem Leben. Ich glaube es nicht. Ich glaube, der Geist Gottes hat sein Leben verändert und er hat ein anderes Herz bekommen. Ein großzügiges Herz. Aus einem kleinmütigen, einem kleinlichen, einem geizigen Herz wurde ein großzügiges Herz. Ziemlich schnell, wie ich finde. Also das war, glaube ich, in der Reaktionszeit ziemlich gut. Wie wird die erste Gemeinde beschrieben in der Apostelgeschichte?
Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde.
An der Stelle merken wir, das sind nicht einzelne Menschen, die vielleicht ganz besondere Sachen erlebt haben mit Jesus, sondern die gesamte Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein anderes Verhältnis zum Besitz hat. Sie haben Geld zusammengelegt und haben es eingesetzt für Arme, für die Bedürftigen in ihrer Mitte. Das war die Gemeinde als erste Sozial- und Solidargemeinschaft. Und vieles, was wir heute in unserer Sozialgesellschaft leben, hat ihre Wurzel da drinnen, in diesem Geschehen. Jetzt ist es staatlich organisiert mit Ecken und Lücken natürlich. Aber der Grundgedanke ist da drin, dass die Reicheren, dass die es leisten können, auch für die Ärmeren sorgen. Solidargemeinschaft. Und die Gemeinde, glaube ich, das ist der Bereich, wo Gott sich das gedacht hat, wo das zeigen will, was es bedeutet, wenn Menschen verändert leben und in veränderter Beziehung zu ihrem Besitz, zu ihrer Zeit und vielem anderen. Und eine letzte Stelle aus Johannes 7, Vers 38.
Am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es: Aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die in ihm Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war.
Danke, André. Merkt ihr was? Jesaja sagt, Gott lädt uns ein, er ist die Quelle. Und jetzt taucht Jesus auf hier beim Laubhüttenfest, das war damals das Erntedankfest in Israel. Und da gab es eine Prozedur und die Prozedur sah so aus, dass dieses siebentägige Fest, dass jeden Tag die Priester zum Teich Siloah gegangen sind, da Wasser geschöpft haben und dieses Wasser dann quasi zum Altar getragen haben und haben das Wasser über dem Altar ausgekippt. Als Zeichen, dass Gott Israel versorgt hat mit Wasser und Wasser als Lebenselixier. Und jetzt kommt Jesus, stellt sich dahin und sagt, wisst ihr was? Dieses Lebenselixier, das bin ich. Das bin ich. Kommt zu mir, trinkt von mir. Und ihr werdet niemals mehr Durst haben. Und nicht nur das. Es ist nicht nur so, dass euer eigener Lebensdurst gestillt wird, sondern von euch selbst werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, ihr werdet so viel Wasser haben, so viel Heiliger Geist, so viel große Geschenke, dass ihr davon locker teilen könnt. Ja, dass es unmöglich sein wird, dass ihr das alles für euch behaltet und selbst verbraucht. Und mit dieser Stelle habe ich oft zu knacken gehabt, ganz ehrlich, weil ich mir dachte, ich bin manchmal so wie so ein Schwamm, so, der da so hier ins Wasser taucht, ne, so, und dann ist er draußen, so, halt Berührung gekommen mit Gott, hat genommen so von seiner Großzügigkeit, von seiner Quelle, hat sich erfüllen lassen mit seinem Geist. Ja, und dann liegt er irgendwo rum, na, so, bis die Sonne drauf brennt und ist er wieder trocken. Und dann wiederholt sich das so. Aber so hat sich das Gott offensichtlich nicht vorgestellt. Er sagt, von dir sollen lebendige Ströme von Wasser fließen. Und ganz ehrlich, habt ihr einen Schwamm schon mal so benutzt? Also ein Schwamm macht sogar keinen Sinn, oder? Also ein Schwamm? Was macht man mit dem Schwamm? Ha? So, hier, der muss da richtig rein. Ja, der muss sich vollsaugen. Und so ist es mit unserem Leben. Wir müssen richtig mit Jesus unterwegs sein. Wir dürfen uns vollsaugen bei ihm. Wir dürfen uns ihm öffnen. Wir dürfen staunen über sein Wort. Wir dürfen Gemeinschaft haben in Gottesdiensten. Wir dürfen miteinander beten. Wir dürfen uns füllen lassen. Wir dürfen ihn bitten, dass sein Geist unser Leben erfüllt. Das macht einen Schwamm. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Ich drücke nicht. Ein Schwamm gibt Wasser ab, oder? Wenn er voll ist. Wie ist es bei dir? Bist du erfüllt mit Jesus? Ich bin es oft nicht. Ich bin es oft nicht. Aber mein Wunsch an dich, und das ist zugleich der Wunsch auch an mich, ist mehr von Jesus. Damit das passiert, was mit diesem Schwamm gerade passiert ist. Dass wir nicht bloß so ein bisschen eintauchen, dann irgendwo rumliegen und austrocknen und dann wieder eintauchen, sondern dass wir nehmen, was er uns gibt und dass wir es teilen, dass es rausfließt aus unserem Leben, weil ich glaube, es gibt viele Menschen in unserer Umgebung, die sich darüber freuen würden. Und das meint Großzügigkeit. Das verändert alles. Es verändert unsere Verhältnisse zu unserem Besitz. Es verändert unser Verhältnis zu unserer Zeit. Es verändert unser Verhältnis zu uns selbst und zum anderen. Das heißt, dass wir Menschen wieder wahrnehmen. Und ja, dass andere Menschen irgendwann sagen, wow, ich kenne da ein paar ganz großzügige Leute in meinem Leben. Das wäre doch schön, oder? Und vielleicht passiert auch das, dass wir ihnen erzählen können, warum wir so großzügig sein können. Das wäre das Schönste. Keine Aktion, Reaktion auf das, was Jesus uns schenkt. Amen. Lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir zeigst, wie Großzügigkeit aussieht. Danke, dass du alles für mich gegeben hast und ich jederzeit zu dir kommen und meinen Durst stillen kann. Du kennst meine Angst, zu kurz zu kommen. Du weißt, dass es mir manchmal schwer fällt, dir zu vertrauen. Bitte vergib mir. Hilf mir, dich besser kennen und lieben zu lernen. Erfülle mein Herz mit deinem Heiligen Geist und verändere meinen Charakter. Hilf mir, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und großzügig zu denken und zu handeln. Bewahre mich vor Kleinlichkeit. Lass mich für andere Menschen ein Segen sein, weil du mich reich segnest.